Stadt.
Hallo Amberg, ich bin Alexander von der Wirtschaftsförderung Amberg und heute möchte ich euch in unserer Interviewreihe Amberg am Start, der Gründerserie unseres Amberg-Podcasts, Arno Erzberger von Onrasens vorstellen. Arno ist Unternehmensberater im Bereich Sensortechnologie und quasi spätberufener Gründer mit langer Berufserfahrung. Mögliche Zusammenfassung könnte lauten, wie man seine Beratungsnische, in Klammern R, findet und sich damit selbstständig macht. Die Folge soll sich zum Beispiel anhören, wer Ideen hat, die vielleicht nicht zu seinem hauptberuflichen Job passen, wer wissen will, wie man neue Beratungsansätze erfindet und natürlich alle Unternehmer, die Maschinen nutzen und herstellen. Genug der Vorrede, ich würde sagen, wir starten, Arno.
Jo, gerne.
Arno, wie kam es dazu, dass du Onrasens gegründet hast?
Ja, das Interesse ist diffus während des Studiums entstanden und in meiner Diplomarbeit habe ich dann tatsächlich einen neuartigen Sensor entwickeln dürfen. Mein erster Job war dann auch Sensorentwickler bei einem sehr großen Stuttgarter Automobilzulieferer. Und das war für mich mehr als nur Arbeit. Es war für mich unglaublich spannend, sehr abstraktes, theoretisches Wissen aus der Hochschule in zuverlässig funktionierende Großseriensensoren umzusetzen.
Das heißt, du hast das lange gemacht, über 20 Jahre Angestelltenverhältnis, hast dich jetzt trotzdem selbstständig gemacht. Woher die Idee, woher der Antrieb?
Ja, das ist nicht einfach trotzdem. Also das hat ja auch seine Gründe. Also hauptsächlich sind es letztendlich zwei Gründe. Also ich war vielfältig unterwegs im Berufsleben, eben wie schon erzählt als Entwickler. Aber ich war auch lang im Vertrieb und ich war später auch im Großkonzern in einer Strategieberatung für technologische Themen und eben auch für Sensoren. Das heißt also, ich habe die Sensorprodukte entwickeln gelernt. Ich habe die Sensorprodukte verkaufen gelernt. Ich habe das Design-In beim Kunden gelernt. Und ich habe gelernt, wie der Markt funktioniert, auf was man achten muss, welche Entwicklungen kommen, die einem helfen, die einem bedrohen in der Form. Und das Ganze hat so ein gesamtes Paket ergeben, was letztendlich für mich das komplette Sensorwissen darstellt. Das war eigentlich der Hintergrund 1, dass ich das sehr vielfältige Themen gemacht habe. Und das Thema 2, dass ich genau diese Themen im Konzern, also tiefgehendes technologisches Wissen, wie auch kaufmännisches und strategisches Wissen, einfach nicht in einem Job verbinden konnte. Und daraufhin habe ich mich in der Corona-Zeit entschieden, okay, wenn ich es im Konzern nicht machen kann, dann mache ich es eben mit meinem gesamtheitlichen Ansatz als eigenes Geschäftsmodell und gehe damit selbst auf den Markt.
Interessant. Du hast dich selbstständig gemacht. Was sind denn jetzt genau deine Angebote für die Firmen? Ja, was unterscheidet quasi deine Beratung? Was macht Onrasens so einzigartig im Vergleich zu anderen Unternehmensberatern?
Ja, zunächst mal ist alles in einer Person. Also ich bin freiberuflich selbstständig. Onrasens ist meine Marke. Und jetzt habe ich hier zu Beginn 4 Dienstleistungsblöcke definiert, die ich anbiete. Der erste Dienstleistungsblock ist die praxisgerechte technologische Wissensvermittlung. Hier stelle ich Seminare zur Verfügung, speziell für Mechaniker, die sich im Bereich von Sensortechnik bewegen sollen, wollen oder müssen. Ich leite Technologie-Workshops beim Kunden, wenn es darum geht, die beste Lösung zu finden für das technische Problem, was bei ihm vorliegt. Punkt 2, das sind schnelle Sensorlösungen für den Industriekunden. Es gibt recht häufig Kunden, die sich wenig mit Sensoren beschäftigt haben und wollen, die sagen, ich brauche hier einen Sensor. Die Kostensensibilität ist hier auch gering und heißt, okay, such mir einen aus, der muss da und da reinpassen, der muss funktionieren und dann bin ich zufrieden und will den vergessen. Das ist für mich so die schlichte Lösung, nenne ich das. Punkt 3 ist die Erstellung von neuartigen, komplexen Sensorkonzepten zusammen mit dem Kunden. Dies ist also eine Art, vollkommen neue Sensorlösungen zu schaffen, die optimal und großseriengerecht in komplexe Kundensysteme integriert werden. Und hier geht es darum, dass die Prozesstechnik stimmt, dass die Umgebungsbedingungen stimmen, dass die Kosten stimmen und dass das System zuverlässig und robust funktioniert. Punkt 4 ist die Strategieberatung, gerade wenn man sich etwas besser kennt und beim Kunden der Sensor im Kundenportfolio eine wesentliche Rolle spielt. Dann unterstütze ich bei der langfristigen Technologieplanung, bei der Auswahl von Second Source Bezugsquellen für Sensoren, bei der Beobachtung der Technologie, ob es da Bedrohungen oder Technologieänderungen gibt, auf die man schon eingehen kann. Das ist dann im Bereich der Strategie, wo es dann wirklich darum geht, wie man die Firma oder diesen Teilbereich in diese Richtung letztendlich ausrichtet. Und der Gedanke dabei ist, dass ich mit diesen vier Dienstleistungsblöcken eine Beratungslücke schließe. Im Bereich der Sensorik gibt es eigentlich zwei Arten von professioneller Beratung. Die eine Beratung ist durch den Sensorhersteller. Und das bedeutet letztendlich, dass bei dem Sensorhersteller natürlich der Verkauf seiner eigenen Produkte im Vordergrund steht. Auf der anderen Seite gibt es Technologieinstitute, die spezielle Lösungen anbieten. Die wollen aber meistens längerfristige, größere, eher wissenschaftliche Lösungen darstellen. Und hier rutsche ich dazwischen und sage, okay, ich mache das unabhängig, ich darf keinen Handel betreiben, ich bin Freiberufler, ich darf nur Dienstleistungen betreiben. Ich suche die beste Lösung, die kostengünstig und einfach ist.
Viele große Handlungsfelder, die du schon abdeckst für die Firmen. Was sind denn die großen Herausforderungen der Unternehmen im Bereich der Sensortechnik? Sprich, wer sind denn dann deine Kunden tatsächlich und warum sind es deine Kunden?
Ja, also zunächst mal ist es die Herausforderung für mich. Weil zum einen, die potenziellen Kunden wissen nicht, dass es mich gibt und die Kunden wissen nicht, dass sie mich brauchen. So. Wenn ich dann einen Kunden oder potenziellen Kunden finde, dann muss er noch überzeugt werden, dass es für ihn letztendlich auch einen wirtschaftlichen Nutzen darstellt. Das ist schon mal die Herausforderung für mich. Bezüglich der Kundenstruktur an sich ist es bei mir unglaublich vielfältig. Pauschal kann man sagen, wenn man die Kundenstruktur unterscheiden will, die eine Kundengruppe in meinem Stamm, das sind die sogenannten Sensoranwender, also die kaufen Sensoren und bauen die ein in ihre Einheit Anlagen. Und zum anderen sind es aber auch Sensorhersteller, die letztendlich auch dann neue Produkte schaffen und die ich in diesem Bereich unterstütze. Und generell sind alle meine Kunden hauptsächlich mittelständische Industrieunternehmen im produzierenden Gewerbe, die mehr oder weniger komplexe mechanische, hydraulische, pneumatische Systeme herstellen. Oft sind es sogenannte Hidden Champions.
Super. Ich habe auch im Vorgespräch, sind wir ja auch schon auf die Philosophie gekommen. Das ist, klingt ja auch schon bei deinen Antworten immer so ein bisschen mit. Ich lese kurz vor, vertrauensvoller Austausch und fundierte Einfachkeit. Wie zeigt sich das im Alltag bei deinen Kunden? Vielleicht an einem Beispiel aus unserer Region. Wir haben bei uns die Cluster Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Metallverarbeitung, ganz viel in Amberg. Vielleicht gibt es da ein Beispiel, dass sich unsere Hörer auch genauer vorstellen können, was dein Mehrwert ist, was ein Sensor da tut und was die Firma davon hat, den optimalen Sensor oder, ich habe es vorhin auch gehört, weniger Sensoren sogar nach deiner Beratung zu haben.
Also die Philosophie, die ich auch auf meiner Webseite beschrieben habe, die ist ein Hinweis auf meine typische Vorgehensweise. Das heißt zum einen, der Kunde hat sehr tiefgehendes Know-how über sein Produkt, muss er natürlich. Ich habe im Endeffekt viel Erfahrung und Know-how im Bereich der Sensorik. Und wenn man die beiden optimal vermischt, kommt ein hoher Mehrwert heraus. Und diese Mischung ergibt dann eine gute oder sehr gute Lösung mit dem besten Mehrwert. Aber jetzt wollten wir in den Bereich praktische Anwendung und Beispiel gehen.
Genau.
Und da habe ich jetzt eine kleine Einschränkung. Ich habe eben immer sehr viele Industrieprojekte und da kommt als erste Aktion immer eine Geheimhaltung.
Müssen nichts verraten, was wir nicht wollen.
Nee,
aber
also
wir sind ja unter uns.
Also letztendlich darf ich nicht mal, teilweise nicht mal den Kundennamen nennen. Deswegen kann ich jetzt hier kein Top-Beispiel nennen. Aber vielleicht so ein anschauliches Beispiel, wo man so ein bisschen nachvollziehen kann, was ich eigentlich tue. Und zwar war das ein Thema mit einem Hersteller von schweren, elektrisch betriebenen Industriejalousien. In seiner Anwendung hatte er einen Sensor für die Drehzahl und er hatte einen Sensor für die Endlagen, also Tor offen und Tor zu. Nun wollte er aber aufgrund von weiteren Anforderungen seiner Kunden auch die Position des Tors messen. Deswegen hat er bei mir beauftragt, okay, OnraSense, wir brauchen jetzt für unseren Tor noch einen Wegsensor, damit wir auch wissen, wo sich jetzt das Tor zwischen der Eingangs- und der Ausgangsposition befindet. So, das hat er bei mir beauftragt und nach einer kurzen Analyse ist mir eben aufgefallen, dass die Aufgabenstellung eigentlich gar nicht so präzise war, weil der Kunde wollte nicht eigentlich einen zusätzlichen Sensor, der die Position misst, sondern wollte nur die Position wissen. Und die einfachste Lösung war einfach, den vorhandenen Drehzahlsensor zu entfernen und den durch einen sehr spezifischen Winkelsensor zu ersetzen. Und mit diesem Winkelsensor hat man Drehzahl und die Position und somit konnte man im Endeffekt durch Entfall einen Sensor und ergänzen mit einem anderen Sensor eine sehr, sehr einfache und robuste Lösung für diesen Kunden darstellen, die jetzt auch in Serie ist.
Okay, das heißt, der Kunde kommt kostenneutral raus, hat aber noch einen Mehrwert für sein Angebot. Also das ist eine Kosteneffizienz, die er durch deine Beratungsleistung kriegt.
Sogar noch eine Performance-Verbesserung.
Eine Performance-Erhöhung, genau.
Weil letztendlich dieser spezielle Sensor hat auch die Eigenschaften, dass er bei Stromausfall seine Werte nicht vergisst. Und dadurch hat man beim Stromausfall, beim Wiedereintritt, wieder alle Informationen vorliegen, die man vorher schon hatte. Das war mit dem alten System nicht möglich.
Okay, noch ein Vorteil mehr. Spielt alles dann auch, wenn ich so zuhöre, im Bereich Nachhaltigkeit eine Rolle, weil eben die Kosteneffizienz da ist. Ich brauche vielleicht weniger Teile, das heißt, ich muss weniger herstellen, ich muss weniger warten. Wir haben uns dazu ja, also wir zwei, haben uns ja tatsächlich auf der OHA-Veranstaltung, die wir in der Spezialkirche gemacht haben, getroffen, wo es auch genau um die Themen ging. Und ich glaube, du hattest da auch ziemlich gute Gespräche, so wie ich es verfolgt habe.
Ja, genau. Also ich war da auch vor Ort. Also das war eine ganz spannende Thematik. Auch sehr schön dargestellt, farblich dargestellt, bildhaft dargestellt. Und da gab es natürlich auch letztendlich, also dazwischen in den Pausen, einige Themen, die im Endeffekt besprochen wurden. Also es war echt total spannend. Und eben das Thema Nachhaltigkeit ist sehr wesentlich. Für mich ist einmal die eine Nachhaltigkeit, indem man einfach das System so auslegt, dass man möglichst wenig braucht, dann ist man schon mal automatisch nachhaltig. Nur ist es eben schwer zu kommunizieren, aber das ist letztendlich auch eine Art von Nachhaltigkeit, vielleicht sogar die bessere. Gleichzeitig gibt es aber jetzt auch schon fast Verpflichtungen, also speziell, wenn ich an die Nachhaltigkeitsberichtpflicht denke, die letztendlich dann zu einem großen Thema jetzt auch für kleinere Industrieunternehmen wird. Dazu habe ich jetzt letzte Woche auch eine kleine Session moderiert. Und speziell, das wissen jetzt eben die Unternehmer, die sich damit auseinandersetzen müssen, bei der Verwendung von Primärdaten gibt es von Seiten der Norm sehr hohe Anforderungen an die Datenqualität. Und um diese Datenqualität zu erzeugen, gilt es zunächst mal, wie kriege ich die Primärdaten her? Am besten ohne Sensor. Wenn ich aber einen Sensor verwende, um diese Primärdaten zu erzeugen, dann kann ich dabei unterstützen, dass die Genauigkeits- und die Vollständigkeitsanforderungen, die in der Norm vorgegeben sind, mit erfüllen kann. Von dem her Nachhaltigkeit durch wenig, aber auch Nachhaltigkeit im Endeffekt in der effizienten Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Super. Gibt es dabei ein Projekt, auf das du besonders stolz bist?
Ja, nee. Also ich habe da schon eins gesucht, jetzt nicht so hundertprozentig nur auf die Nachhaltigkeit, aber letztendlich indirekt bezieht sie sich auch darauf. Und zwar ein Kunde aus der Automatisierungstechnik hatte in seinem internen Komponentenkatalog, den er hat, um letztendlich diese Anlagen aufzubauen, über die Jahre eine riesige Masse an Sensoren. Über die Jahre haben sich da Sensoren angesammelt mit der Bauart, in der Art und Weise, mit der Schnittstelle, mit der Größe, die im Endeffekt dazu geführt hat, dass in diesem Katalog wirklich hunderte von Einzelsensoren aufgeführt sind.
Das heißt, das ist der Katalog, wo der Mitarbeiter, der die Maschinen plant, sich seine Sensoren rauszieht und sagt, die baue ich da und da ein.
Genau, ja.
Und an der Stelle bist du dann auf den Katalog eingegangen und hast den überarbeitet.
Ja, genau, das ist so die Kurzzusammenfassung. Soweit war ich jetzt noch gar nicht, aber letztendlich geht es in die Richtung. Also der Projektierer sucht sich dann im Endeffekt aus dem Katalog, aus dem internen, die einzelnen Komponenten heraus. Er hat natürlich seine Vorzugskomponenten und es gibt viele verschiedene Projektierer und verschiedene Arten von Produkten und dadurch hat sich eben eine Riesenmasse angesammelt. Was letztendlich bedeutet hat, dass die Firma sehr, sehr viele unterschiedliche Sensoren in kleinsten Mengen kaufen musste, zu ungünstigen Konditionen. Und gleichzeitig war die Lagerhaltung für eventuelle Ersatzteile und das ganze Management, wenn da mal ein Produkt abgekündigt wurde, sehr groß. Und hier haben wir zusammen im Endeffekt mit Einkauf und Projektierung und zusammengesetzt, die Anforderungen, die wesentlichen formuliert, die Schnittstellen und die ganzen Anforderungen geclustert und haben es tatsächlich geschafft, dann einige Standardsensoren zu definieren, die wirklich Dutzende von anderen Sensoren ersetzen konnten. Die waren teilweise etwas aufwendiger, teilweise waren sie auch etwas teurer. Aber dadurch, dass dann im Endeffekt diese Sensoren in großen Stückzahlen eingekauft werden konnten, waren diese Sensoren mit besserer Performance, die 5, 6 oder bis zu 12 Anwendungen abgedeckt haben, war es im Endeffekt wieder billiger. Und vor allem der ganze Aufwand bezüglich Lagerhaltung, bezüglich Beschaffung war letztendlich vereinfacht. Also hier war das Hauptthema vereinfachen und mit der Vereinfachung schneller sein und auch Kosten sparen.
Damit sparen sich die Mitarbeiter, denke ich, ja auch ein Know-how vorzuhalten. Ich muss mich nicht mit 100 Sensoren auskennen, sondern ich habe 10, die zum Schluss übergeblieben sind, wovon ich glaube, dass da hohes Potenzial an Kundeninteresse einfach da ist, weil ich denke, dieses Problem, so wie du es gerade beschrieben hast, werden andere auch haben.
Ja, ist natürlich jetzt auch ideal gedacht. Also es gibt auch häufig, also gerade im Anlagenbau, dass der Kunde des Kunden im Endeffekt Vorgaben macht. Und das ist natürlich schwierig so im Endeffekt, das im Endeffekt dann letztendlich zu umgehen. Aber immer wieder, wenn man mit dem Kunden spricht, kann es auch sein, dass er selber nur aus Gewohnheit was auswählt. Und wenn man einen besseren Vorschlag macht und sich traut, auch einen besseren Vorschlag zu machen, dass im Endeffekt dann beide Seiten sparen können.
Cool, ja. Jetzt bist du Gründer, auch noch nicht so lange, 3 Jahre, wir haben es noch gar nicht erwähnt.
Ja, im dritten Jahr.
Im dritten Jahr, genau. Ja. Trotzdem schaffst du es, du auch noch in der Lehre tätig zu sein, dein Wissen und deine Erfahrungen, die du jetzt auch schon gesammelt hast, weiterzugeben. Wie kann man sich das vorstellen, zeitlich, und wo bist du tätig?
Ja, genau, also ich habe im Endeffekt im internationalen Studiengang Digital Technology and Management, habe ich die Pflichtvorlesung Sensors for Smart Systems an der OTH in Amberg-Weiden, in dem Fall in Weiden. Und dort halte ich diese internationale Vorlesung. Und die Lehre ist für mich im Endeffekt, das gehört einfach für mich dazu. Ich möchte mein Praxiswissen auch weitergeben. Das mache ich beruflich und geschäftlich, um meinen Unterhalt zu verdienen, aber letztendlich auch, um letztendlich den Nachwuchs in der Form zu fördern. Indirekt ist das für mich natürlich auch ein Test, auf welche Art ich mein Wissen vermittle und wie das letztendlich ankommt. Weil da kriege ich im Endeffekt ein direktes Feedback. Da sehe ich im Endeffekt, was dann in den Klausuren gemacht wird. Und dann kann ich im Endeffekt für mich auch identifizieren, also wie die Art der Wissensvermittlung letztendlich funktioniert. Und das funktioniert eben, das mache ich gern. Hilft mir auch ein bisschen, aber es hat natürlich auch Nachteile, speziell für die Studenten. Weil damit es halt neben dem Gewerblichen funktioniert, musste ich hier eben die Vorlesung zeitlich bündeln als Blockveranstaltung, und meine Veranstaltung ist immer montags von 15.45 Uhr bis 19 Uhr. Und das ist für Studenten nicht immer sehr attraktiv. Aber das sind halt eben so die Kompromisse, die man eingehen muss. Aber ich mache das wirklich gern, und solange es eben meine Tätigkeit erlaubt, werde ich das im Endeffekt weiter fortsetzen.
Schön, dass man sich auch die Vorteile daraus zieht, aus einer Lehrtätigkeit, aber auch das Wissen weitergibt. Was sind denn dann, wenn es um Weitergehen geht, was sind die Pläne für die nächsten Jahre mit OnraSense? Und noch eine Frage, die ich am Anfang vergessen habe. Wofür steht eigentlich OnraSense, der Name?
Ja, genau so. Also OnraSense ist im Endeffekt die Marke, unter der ich anbiete. Und das Spannende war, ich habe mich auch mit meiner Familie, habe mich mir im Vorfeld überlegt, was ich denn tue. Und da haben wir uns im Endeffekt einen Arbeitsnamen überlegt für das Gebilde, was da im Endeffekt zu schaffen war. Und nachdem das soweit dann gestartet ist, habe ich eine Aktivität gestartet, um einen Namen zu kreieren. Habe ich im Freundeskreis einen kleinen Wettbewerb ausgeschrieben. Da kamen ganz, ganz tolle Rückmeldungen. Und die habe ich dann bewertet und habe dann festgestellt, das geht nicht, das geht nicht, das ist schon belegt, das ist phonetisch ähnlich. Es war also gar nicht einfach, einen Markennamen zu finden. Und nachdem wirklich alle guten Sachen gestrichen wurden, haben wir einfach gesagt, dann bleiben wir beim Arbeitsnamen. Und der Arbeitsname war eben OnraSense. Das war noch etwa so ein bisschen die Geschichte dazu. Also letztendlich Sense von Sensorik. Und die Reise, also im Endeffekt möchte ich mich gar nicht groß vergrößern, weil er auch die Dienstleistung bedeutet, dass ich mich letztendlich mit meinem Wissen einbringe. Also ich bin jetzt im dritten Jahr und somit in der Wachstumsphase. Ich habe einige Kunden, die sind in Deutschland sehr weit verteilt. Ich habe auch einige Kunden im EU-Ausland. Und die jetzige kurzfristige Initiative soll regionale Kunden ansprechen, um kurze Wege und häufigere Präsenz sicherzustellen. Also das, was ich jetzt gerade so tue, hier im Endeffekt mit dem Podcast und auch mit dem Pop-Up-Store, ist es, einen niederschwelligen Zugang für Kunden zu schaffen, um mich kennenzulernen, um da eventuell dann auch einen Mehrwert zu erzielen. Längerfristig könnte ich mir vorstellen, dass ich da noch einen Junior-Partner mit reinnehme, der technologisch ähnlich fit ist, um dann letztendlich das Thema dann zu zweit angehen zu können.
Wunderbar. Damit hast du schon den Ausblick quasi ein bisschen vorgezogen. Ja. Wer dich persönlich kennenlernen will, hat nämlich tatsächlich von 14. bis 19. Oktober Gelegenheit dazu. Da stellst du dich und dein Unternehmen und dein Know-how bei uns im Stadtlabor als Pop-up vor, eine Woche lang. Stadtlabor wäre auch das Stichwort.
Ja, genau.
Da lebst du Effizienz jetzt nicht nur in deiner Tätigkeit, die du gerade umfangreich beschrieben hast, sondern du nutzt auch noch Schreibtische sowohl in der DGO, also in der Flörichstraße, aber auch bei unser Coworking-Angebot in unserem Stadtlabor. Ja. Wie funktioniert für dich Coworking als Gründer?
Ja, also Coworking hat mir in der frühen Phase sehr, sehr geholfen. Also zum einen, um die Kosten einfach niedrig zu halten, tolle Geschichte. Zusätzlich natürlich auch die anderen Coworker. Also das war dann total erfrischend, weil die dann eben auch sehr unterschiedlich aufgestellt waren von ihrem Fachgebiet. Aber dort habe ich zum Beispiel auch meinen Webdesigner kennengelernt, der meine Webseite gemacht hat. Ich habe meinen Mediengestalter dort kennengelernt. Also das war gerade in der frühen Phase wirklich toll.
Zudem gibt es ja auch das Netzwerk, das sich bei uns immer weiter erweitert, wo du ja auch immer mit eingeladen wirst. Und ich denke, das ist auch für uns ein großer Mehrwert, dieses Netzwerk, weil man die Leute zusammenbringt und weil man selber auch unheimlich viel mitnehmen kann. Ich glaube, wir sind ziemlich am Schluss. Vielleicht zur kurze Zusammenfassung für mich und für unsere Hörer. So wie ich dich verstehe, es lohnt sich, auch nach langer Angestellten-Tätigkeit, seine Ideen, seine Fähigkeiten auf selbstständiger Basis weiterzuleben und sich zu spezialisieren.
Ja, also ich würde sogar noch so ein bisschen verstärken dahingehend. Also im Endeffekt war dieses Vorleben sogar die Voraussetzung, dass ich meine Tätigkeit überhaupt machen kann. Also ohne die Kombination aus theoretischem Hochschulwissen, aus der Entwicklungserfahrung, dem kaufmännischen Denken, strategischen Denken, Wissen über Markt, Verträge, Schutzrechte, könnte ich die Tätigkeit so gar nicht machen. Oder andersrum gesagt, es ist nie zu spät und auch nie zu früh. Man muss eben nur wissen, was man will und was man kann und mit welchem Risiko man dann im Endeffekt rangeht, um erfolgreich sein Unternehmen platzieren zu können.
Das waren hervorragende Abschlussworte. Ich könnte es nicht besser sagen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für dein Wissen in unserem Amberg-Podcast. Und wir freuen uns natürlich über alle weiteren Hörer bei unseren nächsten Folgen. Seid gespannt. Die nächsten Termine stehen auch schon an. Verfolgt uns weiter. Vielen Dank nochmal, Arno.
Ja.
Und schöne Zeit euch allen.
Ja, bitte.